Ja, auch von mir nochmal guten Morgen. Ich darf euch heute wieder aus dem Markus-Evangelium mit euch zum nächsten Text kommen, den betrachten und den auch hoffentlich verständlich machen. Ja, wir sind im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums und dort ist schon eine Weile her, jetzt auch durch die Taufe, war beim letzten Mal die Geschichte des sogenannten reichen Jüngling dran. Also ein Mann, der zu Jesus kam, ein reicher junger Mann, der kam und ihn fragte: Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also einer, der scheinbar der Perfekte, sowas wünscht sich jeder. Aber Jesus fördert zutage, dass, obwohl er scheinbar schon einen guten Wunsch hat, das ewige Leben in das ewige Leben einzugehen, wird sichtbar, dass es Hindernisse in seinem Herzen gibt. Ja, und diese Hindernisse waren zuerst, dass er sich eigentlich für gerecht genug gehalten hat, um in den Himmel zu kommen, und dann, dass er nicht bereit war, seine Sünde abzugeben. Dieser Mann ist dann traurig weggegangen. Er hat sich gegen Jesus und für sein Geld entschieden. Gegen Jesus und für diese Welt. Er hat diese Gleichung für sich aufgestellt: Was ist es wert, an Jesus zu glauben, und was ist mein Geld, mein Reichtum, mein Leben hier auf dieser Erde wert? Und hat sich entschieden: Nee, mein Leben hier ist mir mehr wert. Ja. Das ist es mir nicht wert, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, was er hier von mir fordert. Der Mann ging weg. Und daraufhin beginnt nun eine Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und zwar auf dem Eindruck von dem, was da geschehen ist, dreht sich dieses Gespräch nun eben um diese Frage: Ja, was ist der Glaube an Jesus wert? Oder vielleicht anders ausgedrückt, dreht sich um die Frage: Ist es das wirklich wert? Und so drehen sich die ersten Verse eben um die Fragestellung: Was kostet es mich, an den Herrn Jesus zu glauben? Und der zweite Teil: Was bringt es mir, an den Herrn Jesus zu glauben? Was kostet der Glaube? Und was wirft er am Ende für mich ab? Ja, und um diese zwei Fragen dreht sich nun dieser Abschnitt, Markus 10, die Verse 23 bis 31, die ich gern mit euch anschauen würde. Ich möchte nun zuerst mal nur die erste Hälfte lesen, die Verse 23 bis 27. Also wer das gern mitlesen möchte, der darf das aufschlagen im Markus-Evangelium, das 10. Kapitel, die Verse 23 bis 27. Dort lesen wir Folgendes. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, das ist die erste Hälfte, über die ich gern heute sprechen würde. Aber um das richtig einzuordnen, möchte ich es nochmal Revue passieren lassen. Direkt vor dem reichen Jüngling, ich weiß, es ist noch länger her, aber da war dieser kurze Abschnitt, wo Jesus die Kinder segnet. Und dort hatte Jesus unter anderem gesagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und hier hat er ganz besonders betont, um in den Himmel zu kommen, ja, musst du nichts erarbeiten, ja, du kannst dir das nicht verdienen, es muss angenommen werden wie ein Geschenk. Wir Menschen sind von Gott abgefallen, wir sind Sünder, wir sind nach Gottes Urteil schuldig und wir haben zu erwarten, wenn wir einmal nach dem Tod vor ihm stehen, normalerweise von ihm verurteilt zu werden, ja, und ewig verbannt zu werden. Aber Gott hat durch Jesus einen Ausweg geschaffen. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Und als er am Kreuz gestorben ist, ja, er lebte erst ein heiliges Leben, und als er dann gestorben ist, bezahlte er für unsere Schuld. Ja, was wir verbrochen haben in unserem Leben, dafür hat er gelitten. Und dem Menschen bleibt nun nur noch übrig, das anzunehmen. Ja, wir können uns das nicht verdienen, er bietet es uns an als ein Geschenk. Wer sagt, ja, ich will Errettung für meine Sünden, ich glaube, dass ich verloren bin, ich spüre meine Sünde und weiß um Gottes Existenz und sein Gericht, ich möchte Vergebung, ich möchte in den Himmel, dem bietet dem Herrn an, okay, dann glaube an den Herrn Jesus, nimm das an im Glauben, dass der Herr deine Schuld bezahlt hat und dann ist sie bezahlt, du bist ein Kind Gottes, du hast Vergebung. Es kann nicht verdient werden, es muss angenommen werden. Aber jetzt in dieser folgenden Geschichte mit dem reichen Jüngling wird ein anderer Aspekt gezeigt. Du musst und kannst nichts bringen, um errettet zu werden. Du musst aber etwas zurücklassen, um die Errettung anzunehmen. Das hatte Jesus noch weiter vorne schon sehr deutlich gesagt. Also ich blätter noch weiter zurück, diesmal zu Kapitel 8. Wer möchte, kann das wieder mit aufschlagen. Markus Evangelium, Kapitel 8. Und ich lese die Verse 34 und 35 vor. Dort sagte er, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Ja, auch hier schon hat der Herr deutlich gemacht, sich für Jesus zu entscheiden, bedeutet sich gegen dieses Leben auf dieser Erde gewissermaßen zu entscheiden. Wer mit Gott Frieden schließen möchte, muss der Sünde den Krieg erklären. Ja. Denn ja, hier auf Erden, worin besteht unsere Schuld? Sie besteht darin, dass wir zu Gott gesagt haben, nein, wir wollen dir nicht gehorchen, wir wollen so leben, wie es uns passt. Wir wollen alles aus diesem Leben rausholen und wenn wir dafür deine Gebote übertreten wollen, dann mache ich das. Ich möchte nicht für Gott und für die Ewigkeit leben, ich möchte fürs Hier und Jetzt leben, ich möchte Spaß haben, ich möchte feiern und was Gott davon hält, das ist mir egal. Und ja, sich für Jesus zu entscheiden, bedeutet eben, zu diesen Dingen Nein zu sagen. Zu sagen, nein, ich lebe nicht mehr für meine kurzen Freuden hier, nicht mehr dafür, für meine eigene Ehre, nein, ich will leben für Gottes Ehre und um ihm zu gehorchen, will ich auch bereit sein, alles in dieser Welt nun zurückzulassen. Ich will bereit sein, meine eigenen Freuden hinter den Willen Gottes zu stellen. Ich hatte auch letztes Mal gesagt, ja, ich weiß, der Mensch, ja, wir bleiben Sünder, wenn wir Christen werden. Und diese Dinge sind schwer. Und ja, wir bleiben Sünder und werden immer wieder in der Sünde gefangen werden. Aber wie gesagt, um mit Gott Frieden zu schließen, müssen wir der Sünde den Krieg erklären. Und Jesus hatte bei diesem Mann die Sünde zutage gefordert, indem er ihn vor die Wahl gestellt hat, entweder all seinen Reichtum aufzugeben und zu spenden. Ja? Nicht Jesus wollte sein Reichtum haben, die Armen sollten ihn bekommen. Ich hatte auch gesagt, dieses Gebot gilt nicht für in dieser direkten Form für jeden. Und doch ist die Frage, wenn du dich entscheiden müsstest, Jesus oder mein Geld, ja, wie Menschen in der Verfolgung, die ja teilweise auch ihr Hab und Gut und vielleicht sogar ihre Familie zurücklassen müssen, um weiter an Jesus zu glauben, wie würdest du dich entscheiden? Ja. Und so führt es der Herr immer wieder, dass ein Mensch, dem das Evangelium angeboten wird, dass er merkt, ich muss nun gleichzeitig eine Freude in dieser Welt aufgeben. Ich muss vielleicht einen Lebensstil aufgeben, weil er mit der Bibel unvereinbar ist. Ja, vielleicht sogar Freundschaften bis hin zu einem Lebensgefährten, wenn es unverheiratet ist. Vielleicht mein gesellschaftliches Ansehen. Immer wieder macht der Herr deutlich, wir müssen uns zwischen ihm und der Welt entscheiden. Nun können wir dankbar sein, wenn ich das so sagen darf. Ich frage mich, ja, kann ich es überhaupt so sagen? Ja, aber ich wüsste von niemandem hier, dass der Herr es so geführt hat, dass jemand hier, um sich für Jesus zu entscheiden, alles zurücklassen musste. Bestimmt können viele hier von Opfern sprechen, die sie bringen mussten. Aber der Herr ist gnädig mit den Opfern, die er abverlangt. Und doch möchte ich betonen, wir alle müssen die Bereitschaft haben, diese Welt für Jesus zu opfern. Das fordert er. Die Entscheidung für Jesus ist eine Entscheidung gegen diese Welt. Und so, ja, es war jetzt nochmal sehr lang aufgerollt, sehr lang zusammengefasst vom letzten Mal. Aber das ist eben die Grundlage dafür, was Jesus jetzt sagt. Ja, als er diesen Mann weglaufen sieht, sagt er zu seinen Jüngern in Vers 23, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Ja. Er sieht, hier war ein Mann, der hatte sehr viel Reichtum in dieser Welt. Und als er sich entscheiden musste zwischen seinem Reichtum und Jesus, entschied er sich für sein Reichtum. Und so wird an diesem Mann deutlich, ja, Reichtum, eigentlich tut ja Geld in dieser Welt so ziemlich alles vereinfachen, oder? Ja, man kann sich nicht alles kaufen, ja, aber doch einiges. Ja. Ich kann mir keine Freunde mit Geld kaufen, aber wenn ich genug Geld habe, kann ich die Zeit wenigstens mehr genießen mit meinen Freunden. Ich kann mir keine Gesundheit mit Geld kaufen, aber ich kann mir wenigstens die beste Krankenversorgung leisten, wenn ich viel Geld habe. Geld macht viel in diesem Leben leichter, aber wenn es um den Himmel geht, dann macht es das auf einmal schwerer. Ja. Jesus spricht ja einfach den Sachverhalt an, je mehr ich in dieser Welt habe, was ich verlieren könnte, desto schwerer wird es, mich für Jesus zu entscheiden und gegen diese Welt. Denn je mehr Geld ich habe, je größer der Haufen an Reichtum wird, den ich habe, desto mehr verspricht er mir an Freude und Sicherheit. Ja, der Herr will aber, dass wir auf ihn trauen und von ihm Freude und Sicherheit erwarten. Und so wird das Geld kann das Geld für uns zu einem Ersatzgott werden. Jesus sagt in Matthäus 6, 24 folgendes: Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, er sagt hier, ja, hier ist das Geld auf einmal nicht von unserem Besitz zu unserem Herrn geworden. Ja. Denn wenn das Geld mein Verhalten kontrolliert, dann ist es wie mein Gott geworden. Wenn mein Vertrauen auf meinem Geld ruht, dann ist mein Geld zu meinem Gott geworden und auf einmal muss ich mich entscheiden, vertraue ich lieber meinem Geld oder meinem Gott. Und so, darum heißt es dann auch hier in Vers, oder dementsprechend lesen wir in Vers 24, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Nicht das Geld an und für sich ist das Problem, sondern meine Einstellung zum Geld. Wenn ich beginne, auf das Geld mein Vertrauen zu setzen, dann wird es zu einem Ersatzgott Und ich muss mich entscheiden, vertraue ich diesem Gott oder dem wahren Gott? Nun muss ich hier allerdings kurz einhaken. Wer jetzt eine Elberfelder Bibel vor sich hat, je nach Ausgabe fehlt dieser Teil in Vers 24 oder ist in Klammern gesetzt. Dasselbe gilt für eine Luther 84, diverse englische Bibeln. Ja, ich möchte mich nur kurz dazu äußern. Es ist ein Text, der überlieferungstechnisch etwas strittig ist. Ich denke, es gibt gute Gründe, ihn drin zu haben. Aber es ist auch so, dass beide Varianten in den Textfluss passen. Ja, das werde ich euch noch zeigen. Also in der Elberfelder würden wir hier nur lesen, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also wie schwer ist es allgemein, überhaupt, für jeden. Ja, wir finden ihn in unserer Schlachter Bibel. Es gibt hierfür Textzeugnisse. Ich denke, es spricht auch viel dafür, es davon auszugehen, dass das im ursprünglichen Text war. Es ist definitiv auch eine Wahrheit, die auch an anderer Stelle gelehrt wird. Wir lesen in 1. Timotheus 6, 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der alles reichlich zum Genuss darreicht. Also hier der gleiche Gedanke, setze deine Hoffnung nicht auf deinen Reichtum, sondern auf Gott. Also es ist definitiv eine wahre biblische Wahrheit. Ja. Reichtum kann es schwer machen, in das Reich Gottes zu kommen, wenn ich mich entscheiden muss. Wie schon gesagt, der Herr hat nicht jedem von uns unser Geld weggenommen, als wir gläubig wurden. Aber dennoch muss uns bewusst sein, dass wer sich für den Herrn Jesus entscheidet, sich auch entscheidet, ihm die Kontrolle über, ja, ihm eben alles auszuliefern. Ja, dass er bestimmen darf über mein ganzes Leben, auch über mein Geld. Und ich habe hierzu eine interessante Geschichte gefunden. Gerade letzte Woche, als ich mich vorbereitet hatte auf die Predigt für die Taufe, dort bin ich auf folgende Geschichte gestoßen. In einer Gemeinde, das fand statt in Russland, St. Petersburg, vor vielen, vielen Jahren, fand eben auch eine Taufe statt, eine Erwachsenentaufe. Und als der Täufling langsam ins Wasser hineinschritt, war in seiner Hand ein Portemonnaie, ein Geldbeutel, zu erkennen. Auch bei der Taufzeremonie gab er den Geldbeutel nicht aus der Hand. Als die Umstehenden ihn hinterher fragten, was sein Tun zu bedeuten gehabt hätte, gab er zur Antwort: Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Umkehr meines Lebens reicht bis in den Geldbeutel hinein. Der Herrschaftsanspruch Gottes über sein Leben sollte vor finanziellen Fragen nicht Halt machen müssen. Der junge Mann bewies seine Einstellung auch mit der Tat, wenn in der Gemeinde zum Spenden aufgefordert wurde. Ja, und so müssen auch wir uns fragen: Wurde bei uns der Geldbeutel mitgetauft? Oder blieb der draußen? So müssen wir uns, ja, und das zeigt sich in verschiedenen Dingen. Zum einen im Konsumverhalten. Entspricht dein Konsumverhalten der Tatsache, dass Gott der Herr deines Lebens ist? Entspricht dein Spendenverhalten dieser Tatsache? Ich möchte hier auch nochmal, aber auch ganz deutlich sagen, ja, es gibt ja tolle Fernsehprediger, die immer zu Spenden aufrufen, nämlich zu spenden für sich selber, um dafür immer mehr Reichtum zu haben. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen reich zu machen. Es geht darum, wenn dann, für das Werk Gottes und für die Armen zu geben. Für Bedürftige, ja, für Geschwister, dass das Evangelium in die Welt getragen wird und nicht, dass sich da irgendjemand daran bereichern kann. Aber ja, entspricht dein Spendenverhalten der Tatsache, dass Gott, dass der Herr Jesus der Herr deines Lebens ist? Ich habe hierfür mal einen nachdenkenswerten Grundsatz gehört, den ich einfach weitergeben möchte. Weil es ist ja immer die Frage, okay, wie viel? Und klar, die Bibel sagt eindeutig, so viel, ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es geht darum, freimütig und von Herzen zu geben und auch geheim zu geben. Nicht, dass es irgendjemand weiß, es sollte niemand wissen. Aber C.S. Lewis hat einmal einen interessanten Grundsatz aufgestellt und jeder kann für sich selbst prüfen, ob er den für gerechtfertigt hält. Nämlich meinte er, wir sollten mindestens so viel geben, dass es uns etwas kostet. Mindestens so viel, dass es wehtut. Ja. Nicht, dass man in Armut versinkt, aber dass es uns etwas kostet. Ich fand das sehr inspirierend und jedem sei selbst überlassen, das zu prüfen, inwiefern das seiner Überzeugung und seiner Lebenslage entspricht. Ja, und dann möchte ich auch noch fragen, entspricht dein Sparverhalten dieser Tatsache? Ja, ich denke, das ist vielleicht etwas, woran man nicht so schnell denkt, aber gerade hier wird deutlich, und das machen wir Deutschen halt auch sehr viel, wer ins Unermessliche spart, zeigt damit doch eigentlich, er will sein Vertrauen darauf setzen. Ja. So ja auch der reiche Kornbauer, er hat seine Scheune abgerissen, um größere zu bauen. Es ist okay zu sparen, aber die Frage ist, tue ich es aus vernünftigen Gründen? Ja? Ich meine, es gibt vernünftige Überlegungen, ja, ein Auto kann kaputt gehen und diverse andere Dinge können anfallen. Wer ein Haus hat, muss, wenn möglich, Rücklagen haben, um etwaige Schäden zu beheben, die auftreten könnten. Aber wer das Ganze einfach ins Unermessliche treibt, ja, muss sich fragen, tue ich das nun, weil ich mein Vertrauen auf mein Geld setze oder aus welchem Grund sonst? Ja, das nur ein paar Gedanken dazu, inwiefern der Herr auch über unsere Finanzen sein will. Wenn wir nun wieder in den Text schauen, nachdem Jesus sagte, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen, sind die Jünger erstaunt. So heißt es in meiner Bibel. Man kann dieses Wort auch anders übersetzen. Ja, hier ist kein Lesartenunterschied, einfach man kann es unterschiedlich übersetzen. Die Elberfelder 2006 schreibt, sie erschraken, und die Elberfelder 2003, sie entsetzten sich. Ja, also ein starkes Wort, und dieses Entsetzen hat einen Grund, ne? Also wenn ich euch jetzt sage, oh, Reichtum macht es einem eher schwerer, sich zu Jesus zu bekehren, dann werdet ihr da wahrscheinlich nicken. Aber für die Jünger war das etwas Neues. Sie kannten das anders. Ja, in ihrer damaligen Kultur war die Überzeugung, im damaligen Judentum, Reichtum ist immer ein Geschenk Gottes. Wer also reich ist, hat eine besonders gute Beziehung zu Gott. Wer aber arm und krank ist, der ist verflucht von Gott. Der hat bestimmt viel gesündigt, dass Gott ihn arm und krank gemacht hat. Ja, diese Überzeugung zeigt sich zum Beispiel in der Stelle Johannes 9, Vers 2. Da fragen die Jünger Jesus, sie sehen dort einen blinden Mann und fragen, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Also diese Überzeugung steckt tief drin, oh, da ist einer krank, da muss wohl einer gesündigt haben. Und Jesus sagt deutlich, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Man kann nicht von Leid und Armut auf den geistlichen Zustand sprechen. Und Deutschland ist bestimmt kein besonders heiliges Land, weil wir hier besonders reich sind. Aber dieser Grundsatz wurde damals vertreten. Ja, ich habe ein paar Aussagen im Talmud gefunden, also jüdische Zitate aus der Zeit von Jesus. Da hat ein Rabbi zum Beispiel gesagt, Schönheit, Kraft, Weisheit, Reichtum, Alter, Ehre und Kinder sind ein Schmuck für die Gerechten. Wer das hat, der ist wahrscheinlich gerecht. Und ein anderer hat gesagt, alle Propheten waren reich. Stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Aber wenn er überzeugt ist, gerechte Männer sind reich und die Propheten sind gerechte Männer, dann müssen die ja wohl reich gewesen sein. Aber das stimmt nicht. Aber das war das Denken, wovon sie beeinflusst waren. Für sie waren die Reichen die besten Menschen. Und wenn Jesus hier also sagt, nicht mal sogar die Besten von euch haben es schwer, dann sagen sie, und was ist dann mit mir? Wie soll ich Sünder dann ins Reich Gottes kommen? Oder sonst irgendjemand von uns? Ja, aber das war die Reaktion, die Jesus auch erzeugen wollte. Und er spitzt das nun noch mehr zu mit diesem Bild in Vers 25. Dort sagt er, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ja. Ich weiß nicht, was ihr unter diesem Vers versteht, aber hier, und ich habe das Gefühl, sehr weitläufig kursiert hierzu die Aussage, der Erklärungsansatz, es hätte damals in der Stadtmauer von Jerusalem ein kleines Tor gegeben, das man Nadelöhr nennt. Wer hat das schon mal gehört? Ja, echt viele, das kursiert echt weit. Und das, je nach Erklärung dann, dass das so klein war, wenn dann ein Handelsmann mit seinem Kamel und seinen Gütern kam, dann musste er entweder ohne sein Kamel rein oder das Kamel musste halt seine Ware abladen, um sich durchzuquetschen. In diesem Fall wäre die Botschaft, man kann es schaffen, errettet zu werden, wenn man nur bereit ist, alles draußen zu lassen. Aber das will Jesus hier nicht sagen. Ein Ausleger meinte, das macht deshalb so die Runde, weil das Israel-Touris bei Stadtführungen erzählt wird. Aber also es gibt einen Verweis auf sowas, einen Hinweis, aber der stammt erst aus dem Jahr 1500 nach Christus. Das ist wirklich schlecht bezeugt. Es gibt auch keinen Grund für einen Kaufmann, ausgerechnet durch das kleinste Tor zu gehen, wenn es so viele andere große gab. Und dieser Vergleich, dass ein großes Tier wie ein Elefant oder ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen müsste, um eine Unmöglichkeit darzustellen, das findet sich eben sehr wohl auch zur Zeit in Schriften aus der Zeit von Jesus. Dort wird mehrfach von Rabbinern das Bild genannt, der Elefant durchs Nadelöhr, um eben Unmöglichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und das will Jesus hier auch sagen, denn später sagt er ja in Vers 27, es ist unmöglich. Er will sagen, für Reiche ist es unmöglich, ins Reich Gottes einzugehen. Und für alle anderen auch. Für die Besten ist es unmöglich, in Vers 25, dann sagen die Jünger, sie entsetzen sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wenn nicht mal die Reichen gerettet werden können, wer dann? Und Jesus sagt in Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich. Er sagt aus, es ist unmöglich, dass ein Mensch, ein sündiger, gefallener Mensch, bereit ist, diese Opfer zu bringen, seine sündigen Neigungen abzulegen und sich für Jesus und das Evangelium zu entscheiden. Und damit lehrte Herr Jesus hier ein theologisches Konzept oder eine Lehre, die landläufig bezeichnet wird als die absolute Verdorbenheit des Menschen. Die Bibel sagt, wenn Jesus einfach am Kreuz gestorben wäre und Gott dann gesagt hätte, und nun einfach nur, wer will, der kann sich nun zu Jesus bekehren. Und das hat er gesagt, jeder, der will, darf bei Jesus Vergebung finden. Aber dann wäre trotzdem niemand in den Himmel gekommen, weil kein Sünder sich für Jesus entschieden hätte. Ja, das sagt Jesus hier. Bei Menschen ist es unmöglich. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch von der Sünde so gezeichnet und verunstaltet, dass er nicht mehr fähig ist, etwas zu tun, was Gott wirklich gefällt. Und dazu gehört eben auch, an das Evangelium zu glauben. Und daraus folgt unausweichlich eine andere Lehre, nämlich, dass es nicht genügt eben, dass Gott den Menschen die Wahl gibt, sondern er muss auch die Menschen erleuchten, in ihnen bewirken, dass er sich letztlich zu Jesus auch bekehrt. Dass er dieses Geschenk, das Gott ihm macht, auch annimmt, ist auch Gottes Werk. Ich weiß, das ist eine Lehre, die auf viel Widerstand stößt, die vielerorts auch nicht gern gehört wird. Aber ich und auch die Gemeindeleitung sind uns definitiv einig, dass das eben in der Bibel gelehrt wird. Und das ist eine Stelle, wo das sehr deutlich direkt von Jesus gelehrt wird und klar zu sehen ist. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Und das ist jetzt der Grund, warum Jesus das lehrt. Nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja. An dem reichen Jüngling wurde deutlich, es kostet viel, sich zu Jesus zu bekehren, oder? Nicht, weil ich etwas bringen muss, aber weil ich etwas zurücklassen muss. Weil ich meine Sünde und diese Welt dafür opfern muss. Und die Jünger werden entmutigt. Oh nein, wer könnte dieses große Opfer bringen? Werde ich es schaffen, dieses Opfer zu bringen? Oder sonst wer? Und Jesus sagt ganz ehrlich, wenn es auf den Menschen ankommt, kein Mensch wäre bereit, dieses Opfer zu bringen. Aber bei Gott ist es eben möglich. Gott kann das in jedem Menschen bewirken. Und wenn du Angst hast, oh nein, wäre ich wirklich bereit, mich zu entscheiden, mein Haus und Hof hinter mir zu lassen, nur für Jesus? Dann gibt Jesus hier eben deshalb diese Wahrheit. Ja, wenn du in dein Herz siehst, dann brauchst du dich nicht zu verwundern, dass du hier sehr viel Widerstand findest. Aber Gott kann das bewirken, auch in dir. Und er wird es bewirken, bei denen, die wirklich an seinen Sohn glauben. In dir, und es ist natürlich auch ermutigend, wenn wir dann dran denken, oh, vielleicht kennst du ja jemanden, der vielleicht reich ist oder aus sonst irgendeinem Grund so gebunden scheint, dass es wirkt, boah, also der wird sich niemals bekehren. Der wird niemals bereit sein, umzukehren. So sagt der Herr auch hier, ja, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Jemand hat mal gesagt, und dieser jemand geht sogar in diese Gemeinde, unter einem Wunder geht es sowieso nicht, oder? Es braucht immer ein Wunder, ob bei einem Armen oder bei einem Reichen. Ob bei einem, der irgendwie einen religiösen Touch hat oder der so naturwissenschaftsaffin ist, dass er ja, deshalb totaler Atheist ist. Es braucht bei beiden ein Wunder. Und wenn es sowieso immer ein Wunder braucht, kann auch Gott in beiden Fällen dieses Wunder tun. Und so gibt uns das Hoffnung, für jeden zu beten, den wir lieben und von dem wir auch wünschen, dass der Herr ihn errettet. Ja, die Kosten sind hoch, aber es ist das Werk des Herrn, in uns, in Menschen zu bewirken, dass er so erleuchtet und bereit wird, dieses Opfer auch zu bringen. Das war der erste Teil. Und ich rede seit einer halben Stunde. Der zweite geht schneller. Ich lese noch die Verse 28 bis 31. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und die Letzten Erste. Ja, das Gespräch geht weiter und Petrus denkt nach. Er lässt es auf sich wirken und denkt dann, Moment mal, das, was dieser Mann gerade nicht bereit war zu geben, er hat sich ja für sein Geld und gegen Jesus entschieden. Und Petrus merkt, also wir haben doch diese Entscheidung getroffen. Wir haben vielleicht nicht alles hergegeben, aber schau mal, wir sind ja seit Jahren mit dir unterwegs, seit 3 Jahren fast. Wir haben unsere Erwerbsquelle hinter uns gelassen. Wir haben schon sehr lange unsere Familie nicht mehr gesehen. Wir schlafen beständig mit dir unter freiem Himmel. Wir haben wirklich Opfer gebracht. Herr, wir haben uns wirklich für dich entschieden. Wir wollen dir nachfolgen, komme was wolle. Und was hier nur implizit steht, überliefert uns Matthäus, dass Petrus das auch wirklich gesagt hat. Matthäus 19, 27. Was wird uns dafür zuteil? Was haben wir davon? Ja, was kriegen wir denn jetzt dafür? Ja, und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, wenn es kostspielig wird, ja, wenn auf einmal die Nachfolge teuer wird, was habe ich eigentlich davon? Ja, und Jesus weist diese Frage nicht ab. Es ist okay, sie zu stellen. Und was er antwortet, möchte ich in 3 Punkte aufteilen, um euch das zu vermitteln. Das Erste, was er deutlich sagt, ist, es lohnt sich. Es wird sich lohnen. Er sagt, erstmal, wahrlich, ich sage euch. Ja? Und damit sagt, und mit dieses wahrlich ist immer so ein Ausdruck, der sagt, das ist wichtig und das ist wahr, was ich jetzt sage. Wahrlich, ich sage dir. Und dann sagt er, es ist niemand. Keiner. Absolut. Nicht die wenigsten, sondern niemand. Niemand wird sich am Ende hinstellen können und sagen, ich habe Jesus, ich bin Jesus nachgefolgt und das war es nicht wert. Niemand wird am Ende dastehen und sagen, hätte ich es nur nicht getan. Sondern jeder wird am Ende bekennen können, zu Gottes Ehre, es war es wert. All die Opfer, es war es wert. Es war, als ich durchgegangen bin, schmerzhaft, aber nun ist es all das wert gewesen. Nein, er sagt sogar im Vers 30, niemand, der für Jesus etwas geopfert hat, niemand ist da, der nicht hundertfältig empfängt. Hundertfach. Es wird sich um Längen lohnen. Jedes Opfer, das der Glaube fordert, sei es das Beziehungen zerbrechen, dass du vielleicht sogar deine Arbeitsstelle verlierst oder was auch immer, ja, oder je nachdem, wie die, ja, was alles auf einen zukommen kann, es wird es immer wert gewesen sein. Es sind Menschen über die Zeit, haben ihr Leben verloren für Jesus, ja, haben sich hinrichten lassen, weil sie gesagt haben, nein, ich werde weiter an Jesus festhalten, sind ins Gefängnis gekommen und das passiert heute noch in vielen Ländern. In kommunistischen Ländern wie Nordkorea werden Menschen hingerichtet, weil sie nicht aufhören wollen, an Jesus zu glauben. In islamischen Ländern wie Afghanistan oder Somalia und auch in anderen Ländern wie in Südamerika waren vor kurzem wieder zwei Begebenheiten in Honduras und Kolumbien, wo Christen, weil sie eben sich eingesetzt haben, dass Menschen aus dem Drogensumpf rauskommen und der Kriminalität, dass mehrere von Gangs geschnappt und hingerichtet wurden. Es kann viel kosten, aber keiner von denen ist im Himmel angekommen und sagt nun, das war es nicht wert. Keiner. Ja, aber was genau ist nun der Lohn? Und der Herr Jesus teilt es in zwei Gruppen ein. Ja, er spricht zuerst von dem Lohn, den das Ganze in diesem Leben abwirft. Und es freut mich, dass der Herr das hier so offen und ausführlich sagt, denn ja, wir wissen, das Eigentliche, wofür wir leben, ist nicht in diesem Leben. Es ist im Leben danach. Es ist in der Ewigkeit, es ist bei Gott. Ja, das ist, was der Herr Jesus verspricht. Ja. Nicht Reichtum in diesem Leben, sondern ewiges Leben mit Gott. Und doch bedeutet das nicht, dass der Herr uns in dieser Welt nun alleine voll uns durchschlagen lässt, sondern er sagt, ja, auch hier wird Gott Lohn geben. Und er zählt nun Dinge auf. Zuerst die Menschen verlassen, 7 Dinge. Und hier ist interessant, er bindet die Wörter mit einem Oder aneinander. Häuser oder, Brüder oder, Schwestern oder und so weiter. Aber wenn er dann zum Lohn kommt, in Vers 30 sagt er, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und, Brüder und, Schwestern und so weiter. Und das zeigt schon, der Herr fordert nicht jedes Opfer von jedem. Ich finde es schön, wie Petrus es sagt, dass wir in dieser Zeit leiden müssen, wenn es denn sein muss. Ja, das steht in 1. Petrus 1, Vers 6. Ja. Wenn es denn sein muss. Ja, Gott schüttet nicht willkürlich Leiden über die Christen aus, aber wenn es sein muss, und ja, es muss in dem einen oder anderen Maß sein, wenn es sein muss, müssen wir leiden. Aber er begrenzt das Leid, aber gibt gern alles jedem. Ja. Und das, was hier nun aufgezählt wird, ja, in Vers 30, er bekommt Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder. Das bezeichnet die Gemeinde. Die Gemeinde Wir sind einander geschenkt als eine Familie. Und schon viele, viele konnten bekennen, dass sie für ihren Glauben von ihrer Familie verstoßen wurden, aber in der Gemeinde eine neue gefunden haben. Und das ist wunderbar, wenn Gott das wirkt, wenn er in der Gemeinde einem eben das schenkt, ein Bruder, eine Schwester, eine Person, ja, die wie eine Mutter ist. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, in einer natürlichen Familie läuft nicht immer alles rund. Und Beziehungen können belastet sein. Und das kann eben auch in dieser neuen Familie, in der Gemeinde sein. Aber das sollte nicht so sein. Und das dürfen wir auch nicht zulassen. Denn wenn das so ist, rauben wir uns allen, dir und mir, einen Segen, den Gott uns geschenkt hat. Wir sind einander geschenkt als Geschwister. Du bist ein Geschenk für die anderen. Ja. Als eine liebe Schwester oder ein lieber Bruder. Darum seien wir einander liebe Schwestern und liebe Brüder. Und interessant, erzählt auch auf, ja, man fragt sich vielleicht, okay, das sind die Leute, aber wo kommen auf einmal die Häuser und die Äcker her? Ja, auch die gehören dazu. Dein Haus und deine Äcker, und das meint natürlich Einnahmen, ist auch den anderen geschenkt. Ja. Was Gott dir anvertraut hat, an Gütern in dieser Welt, das hat er dir deshalb anvertraut, um es mit anderen zu teilen, die Not haben. Und denen du in irgendeiner Form dienen kannst. Ja, das ist die Belohnung in dieser Welt. Sie schlägt sich in der Gemeinde nieder. Aber eine interessante Sache ist auch noch hier zu sehen. Er zählt 7 Dinge auf, die Menschen opfern, aber nur 6, wenn es um die Belohnung geht. Ja, und jetzt, was glaubt ihr, was fehlt? Väter. Und zwar deshalb, wir bekommen nicht viele Väter, wir bekommen einen Vater. Und das gehört auch dazu. Eine Beziehung zu dem wahren Vater und Gott im Himmel. Und das ist die einzige und festeste, unverbrüchliche Beziehung der Liebe, die jeder bekommt, der sich zum Herrn Jesus, zum ewigen Gott bekehrt. Gott als Vater. Und um das Ganze nun wirklich realistisch darzustellen, hängt er noch am Ende an unter Verfolgung. Ja, das Ganze ist immer, dieses Leben, das macht der Herr Jesus immer deutlich, ist immer gezeichnet von Schmerz und Leid. Da kommen wir nicht raus. Auch in allem Lohn ist Verfolgung und Schmerz und Leid mit dabei. Und doch lässt der Herr uns in dem Ganzen nicht allein, sondern er hat für jeden, für den er Leiden parat hat, dann auch zur rechten Zeit die rechten Segnungen parat. Und dann zuletzt eben das, worum es eigentlich geht. In der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Wie gesagt, das ist das, wofür wir eigentlich leben. Das ist das, worum es eigentlich geht. Das ewige Leben, nicht hier, dort. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist ewig, es hört nie mehr auf. Es ist auch qualitativ ewig. Es ist ewig gut. Jesus nennt es an anderer Stelle die Freude deines Herrn. Geh ein zur Freude deines Herrn. In Offenbarung 21,4 lesen wir von diesem ewigen Zustand, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz, noch Schmerz wird mehr sein. Und in Johannes 17,3 ist auch noch ein interessanter Aspekt. Dort sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, der Grundwert im ewigen Leben besteht darin, wirklich bei Gott zu sein, ihn zu kennen und mit ihm zu leben. Das ist natürlich eine Sache, die schwer zu fassen ist, schwer zu verstehen. Aber je mehr wir in diesem Leben wirklich mit Jesus leben, werden wir verstehen und erleben, wie wunderbar es ist, wirklich mit Gott zu leben. Und das wird auch die Freude steigern, wirklich in Ewigkeit zu ihm zu gehen. Der Herr schließt das Ganze nur noch ab mit einem Schlusssatz. Viele von den Ersten werden Letzte und die Letzten Erste sein. Und das ist nur noch eine Ermahnung zum Schluss. Petrus hat darauf hingewiesen, was er für Jesus geopfert hat. Jesus hat gesagt, ja, wer ein Opfer für mich und für das Evangelium bringt, Ende von Vers 29, der wird großen Lohn bekommen. Aber hüte dich davor, deshalb selbstgefällig und stolz zu werden. Ja. Denn manch einer wird am Ende feststellen müssen, das, was er groß gemeint hat, für Jesus geopfert zu haben, hat er eigentlich nur für seine eigene Selbstgerechtigkeit und seinen Stolz geopfert. Manche Erste werden Letzte und manche Letzte Erste sein. Werd nicht stolz auf deine Opfer oder auf das, was du für Jesus getan hast, aber freue dich, alles, was du für Jesus getan hast, das wird der Herr auch reich entlohnen. Damit bin ich am Ende. Ich hatte gesagt, ja, was kostet es, an Jesus zu glauben? Es kostet uns diese Welt und die Sünde. Wir müssen Gott nichts bringen und doch etwas zurücklassen. Wir haben auch gesehen, ja, der Mensch ist unfähig, dieses Opfer zu bringen, aber Gott kann und wird es bewirken. Der Glaube an Jesus wird sich immer lohnen. Und so bleibt eben nun für jeden diese Frage, ist es mir das wert, das ewige Leben zu bekommen und als Opfer dieses Leben und die Sünde zu bringen? Und ich hoffe, die Antwort lautet ja.